Herzlich willkommen zu dieser Sendung von Radio Prag. Am Mikrofon begrüßt Sie Olaf Barth. Zunächst die Nachrichten. Das Europaparlament beabsichtige keinesfalls, eine Resolution gegen die sogenannten Beneš-Dekrete zu verabschieden oder den tschechischen EU-Beitritt mit der Frage um die Dekrete zu verbinden. Dahingehende Bemühungen rührten ausschließlich von Splittergruppen des EU-Parlaments und hätten keine Chance auf Erfolg. Dies hat eine Gruppe von sozialdemokratischen Europaparlamentariern, die sich am Montag in Brüssel mit dem tschechischen Außenminister Jan Kavan trafen, diesem versichert. Jan Kavan erklärte des Weiteren gegenüber der Nachrichtenagentur CTK, in der Frage der Beneš-Dekrete sollten die Mitte-Rechts-Parteien des tschechischen Parlaments den Dialog mit den Europaabgeordneten ihrer deutschen Pendants, also der CDU-CSU, suchen. Es sei notwendig, diese politischen Vertreter zu informieren und auf ihre Argumente zu reagieren, meinte Kavan und fügte an, dass er solche Aktivitäten auf Seiten der Bürgerdemokraten ODS bisher vermisse. Ganz im Zeichen der Beneš-Dekrete steht auch der am Dienstag eröffnete zweitägige Besuch des tschechischen Senatsvorsitzenden Peter Pittard in Ungarn. Pittard möchte gemäß eigener Aussagen feststellen, ob die im Februar vom ungarischen Premier Viktor Orbán ergangene Aufforderung, die umstrittenen Dekrete aufzuheben, von den ungarischen Politikern unterstützt wird. Der tschechische Premier Miloš Zeman hat am Dienstag in Moskau seinen viertägigen offiziellen Besuch der Russischen Föderation mit einem Treffen mit dem Direktor der dortigen Industrie- und Handelskammer fortgesetzt. Des Weiteren stehen Gespräche mit dem Vorsitzenden beider Kammern des russischen Parlaments, Sergei Mironow und Gennady Selesnyov, sowie mit seinem russischen Amtskollegen Michail Kasyanov auf dem Programmplan. Hauptgesprächsthema der beiden Premiers soll der Abbau der russischen Schulden gegenüber der Tschechischen Republik sein. Vorgesehen ist die Unterzeichnung eines beidseitigen Abkommens, in dem Vereinbarungen zur Tilgung dieser Schulden festgehalten sein werden. Im weiteren Verlauf seines Besuchs in Moskau wird Zeman zudem Gespräche mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin führen. Laut einem Bericht der Tageszeitung Lidové Noviny vom Dienstag will die tschechische Regierung dem in Prag ansässigen Sender Radio Free Europe einen neuen Hauptsitz bauen lassen. Das Blatt beruft sich dabei auf das Protokoll einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates. Seit den Terroranschlägen im September in den USA wird der vom US-Kongress geförderte Sender aus Angst vor Terrorakten von Panzerwagen geschützt. Das im Zentrum von Prag liegende Gebäude stellt nach Ansicht der tschechischen Politiker ein erhöhtes Sicherheitsrisiko dar. Der tschechische Präsident Václav Havel hat sich ungehalten über die Verletzung der Menschenrechte in Weißrussland geäußert. Er fordere die Einstellung der Strafverfolgung von zwei Journalisten, die wegen ihrer Kritik am weißrussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko inhaftiert wurden, teilte Havels Sprecher Ladislav Spatschek am Montag der Nachrichtenagentur CTK mit. Ende der vergangenen Woche hätte das Personal des AKW Dukovany einen der beiden Reaktoren abgeschaltet. Grund für den Stopp sei eine Revision und ein Austausch des Brennmaterials, teilte Kraftwerkssprecher Peter Spilka am Dienstagvormittag mit. Der Block soll etwa Mitte Mai wieder hochgefahren werden. Insgesamt 95 Filme aus 26 Ländern werden auf dem Festival Filmakademia Olomouc Olmütz zu sehen sein, das am 22. April seine Pforten öffnet. Dies gaben am Dienstag die Organisatoren des Festivals, Vertreter der dortigen Palatsky-Universität, bekannt. Soweit die Meldungen. Durch das Tagesecho führt sie nun Martina Schneiberger.
Tagesecho.
Im heutigen Tagesecho haben wir für Sie die folgenden Themen vorbereitet. Die Tschechische Republik stimmt in Genf gegen einseitige Verurteilung Israels. Tschechische Unternehmer, die Premier Miloš Zeman während seines Russlandbesuches begleiten, werben in Moskau für weitere Projekte der wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Und während des Internationalen Festivals der Filme mit Menschenrechtsthematik wurde ein neuer Dokumentarfilm über Lidice gezeigt. Die UN-Menschenrechtskommission hat am Montag auf ihrer Jahrestagung in Genf mit großer Stimmenmehrheit eine Resolution verabschiedet, in der Israel für das massenhafte Töten von Palästinensern verurteilt und zur Beendigung seiner Militäraktion im Westjordanland aufgefordert wird. Zu den 5 Staaten, die gegen die Resolution gestimmt haben, zählte neben der Bundesrepublik auch die Tschechische Republik. Silja Schultheiß berichtet.
Die UN-Resolution biete keine Lösung für den Nahostkonflikt an, sondern kritisiere lediglich Israel, begründete der tschechische UN-Botschafter Alexander Slaby die negative Haltung seines Landes gegenüber der Resolution. Tschechien sei nicht damit einverstanden, dass in dem Dokument nicht auch eine Verurteilung der palästinensischen Seite verankert wurde.
Die Verhandlungen mit den arabischen Staaten sind in dieser Hinsicht einfach nicht fruchtbar. Das Einzige, was gelungen ist, ist die Streichung der Formulierung einschließlich aller zur Verfügung stehenden Mittel einschließlich des bewaffneten Kampfes. Eine Festlegung, die das Recht des Palästinenservolkes auf Widerstand gegen die israelische Okkupation legitimiert. Es ist allerdings nicht gelungen, zu diesem A auch B zu sagen und das legitime Recht der anderen Seite auf Selbstverteidigung zu bestätigen.
Gegen die Resolution und damit die ablehnende Haltung Tschechiens sprachen sich auch die Abgeordneten der konservativen Parlamentsparteien aus. Auch der Chef des Außenpolitischen Ausschusses des Abgeordnetenhauses, Lubomir Zaoralek, bezeichnete die Resolution als zu einseitig. Gleichzeitig kritisierte er aber Israel für sein gegenwärtiges Vorgehen, welches seiner Meinung nach zur Verschlechterung der Situation im Nahen Osten beiträgt. Die tschechischen Kommunisten hingegen begrüßten den Wortlaut der Resolution.
Der tschechische Premier Miloš Zeman weil dieser Tage zu einem hierzulande viel beachteten offiziellen Besuch in Russland. Dabei stehen vor allem ökonomische Gesichtspunkte im Blickpunkt des Interesses. Aus diesem Grunde wurde Zemans Regierungsdelegation auch von einer Abordnung tschechischer Unternehmer begleitet, die in Moskau für weitere Projekte der wirtschaftlichen Zusammenarbeit beider Länder werben will. Lothar Martin mit den Einzelheiten.
Gleich zum Auftakt seines Aufenthaltes in Moskau nahm Zeman am Montag an der feierlichen Eröffnung des Produktionsbetriebs im ersten tschechisch-russischen Gemeinschaftsunternehmen Eletek Vitahe teil und besichtigte die neue Produktionsstätte. Das Unternehmen, in dem Aufzüge hergestellt werden, wird durch die Prager Gesellschaft Eletek Vitahe und das Moskau-Werk für Elektronik MEL gebildet. Die tschechische Firma hatte sich zuvor gegen eine starke internationale Konkurrenz, darunter die amerikanische Firma Otis, durchgesetzt. Das Gemeinschaftsunternehmen wurde erst in diesem Jahr ins Handelsregister eingetragen, die gemeinsame Produktion läuft jedoch schon seit vergangenem Jahr. Hierbei sind in Moskau schon rund 80 Aufzüge modernisiert worden. Und die Auftragslage ist weiter steigend. Dank der Kapazität der neuen Produktionsstätte will man ihr gerecht werden, denn sie soll die Herstellung von 150 Aufzügen pro Monat ermöglichen. Das Unternehmen rechnet mit der Schaffung von rund 700 neuen Arbeitsplätzen. Der durchschnittliche Lohn für einen Arbeitnehmer liegt derzeit bei 6.000 Rubel, ca. 193 Dollar im Monat. Solche Gemeinschaftsprojekte sollen nach Wunsch beider Seiten in Zukunft noch mehr entstehen. Premier Zeman besuchte am Montag jedoch auch einen im 60 Kilometer von Moskau entfernten Elektrostal ansässigen Hersteller von radioaktiven Brennelementen. Und das nicht ohne Grund. Denn neben der wirtschaftlichen Zusammenarbeit beider Länder bildet der Abbau der russischen Schulden gegenüber Tschechien einen der wichtigsten Verhandlungspunkte in den Gesprächen von Zeman mit den russischen Spitzenpolitikern. Gemeinsam mit seinem Amtskollegen Michail Kasjanow sollte Zeman hierbei am Dienstag ein beiderseitiges Abkommen unterzeichnen, in dem die Vereinbarungen zur Tilgung dieser Schulden festgehalten sind. Welche Vereinbarungen dies seien, darüber informierte der Moskauer Korrespondent des tschechischen Rundfunks Peter Woldan wie folgt. Im Vertrag sollten ein Dokument über die Lieferung von Militärtechnik und Ersatzteilen, eine Vereinbarung über die Tilgung der Schulden durch die Lieferung von Schiffen für die Binnen- und Hochseeschifffahrt sowie ein Dokument über die Begleichung eines Teils der Schulden mittels der Lieferung von Brennelementen enthalten sein.
Der tschechische Fonds für Wohnungsbau hat am Montag die ersten Gesuche von jungen Leuten um Kredite zu Vorzugsbedingungen entgegengenommen. Das Interesse für Anleihen ist so groß, dass der Fonds befürchtet, in 2 Wochen das ganze Volumen ausgeschöpft zu haben. Mehr dazu von Ruedi Herrmann.
Verbesserung der Wohnsituation für junge Leute, das war eines der Schlagwörter, mit dem die Sozialdemokraten vor 4 Jahren in die Wahlen gezogen waren. Jetzt stehen wieder Wahlen bevor und da erinnert man sich an solche Versprechen und schaut nach, ob sie eingehalten wurden. Und siehe da, am Montag begann der Fonds, die ersten Gesuche für billige Kredite zum Wohnungs- oder Hausbau entgegenzunehmen. Es handelt sich um staatliche Kredite in der Höhe von 200.000 Kronen, umgerechnet etwa 6.600 Euro, mit 10-jähriger Laufzeit und konkurrenzlos günstigem Zinssatz von 3%. Zugänglich sind diese Kredite Leuten unter 36 Jahren, die im Begriff sind, eine Wohnung von bis zu 80 Quadratmetern Größe oder ein Haus nicht größer als 120 Quadratmeter zu bauen. Hingegen verbietet das Gesetz ausdrücklich, einen solchen Kredit lediglich für den Erwerb einer Wohnung zu sprechen. Am Montag, dem ersten Tag, an dem Gesuche eingereicht werden konnten, wurden allein schon 600 Anträge verzeichnet. Würden alle positiv beantwortet, wäre damit ein volles Drittel der für diese Kredite zur Verfügung stehenden 350 Millionen Kronen schon ausgegeben. Viele Antragsteller dürften allerdings enttäuscht werden, denn die formellen Bedingungen sind relativ streng gehalten. Generell verfügen Interessenten für eine Wohnung, die gebaut wird, nur über einen Vorvertrag mit der Baufirma, auf die die Baubewilligung lautet. Damit können Sie dem Fonds für Wohnungsbau aber nicht den verlangten Bauvertrag unterbreiten. Um Anrecht auf den Kredit zu haben, müssen Sie deshalb schnell einen entsprechenden Vertrag mit der Baufirma abschließen und bei der staatlichen Administration um eine Änderung der entsprechenden Baubewilligung ansuchen. All diese Änderungen müssen dabei über die Bühne gehen, bevor der Bau abgeschlossen und vom zuständigen Amt abgenommen ist. Wenn damit gesagt ist, dass viele Antragsteller für billige Kredite durch das Netz der formulierten Bedingungen fallen werden, dürfte das Geld dennoch schnell zur Neige gehen. Auf dem zuständigen Amt wird damit gerechnet, dass schon in rund 2 Wochen alle Kredite vergeben sein könnten.
Wie wir Sie in unseren Sendungen bereits informiert haben, wird in der mittelböhmischen Gemeinde Lidice, das während des Zweiten Weltkriegs Ziel eines erschütternden Racheaktes der Nazis wurde, nun eine Galerie errichtet. Das während der kommunistischen Ära entworfene und nie vollendete monströse Eisenbetonskelett, das als Fundament für eine Gedenkstätte dienen sollte, wird nun endlich abgerissen. Was für Reaktionen die Ereignisse in Lidice 1 hervorriefen und wie das traurige Schicksal der Gemeinde von der kommunistischen Macht ausgenutzt und auch verdreht wurde, dies sind die Themen eines Dokumentarfilms mit dem Titel »Das andere Leben von Lidice«. Der Film wurde in einer Vorpremiere am Montag im Rahmen des Internationalen Festivals der Filme mit Menschenrechtsthematik One World vorgeführt, das in diesen Tagen in Prag stattfindet. Der Chefredakteur von Radio Prag, David Wong, war am Drehbuch und an der Regie des Dokumentarfilms beteiligt. Er bemerkte zum Schicksal der Gemeinde und ihrer Bewohner Folgendes.
Nach so vielen Leiden während des Kriegs mussten die Leute von Lidice noch 40 Jahre leiden, aber anders. Ihr furchtbares Schicksal während des Kriegs wurde wirklich richtig ausgebeutet von den Kommunisten und verdreht. Es gibt so viele furchtbare Beispiele. Zum Beispiel der eine Held aus Lidice, eigentlich einer von den beiden Männern, die überlebt haben, weil sie in Großbritannien waren, in der britischen Armee, die sind zurückgekommen und die, da sie im Westen waren während des Kriegs, sind sie im Laufe der zweiten Hälfte der 40er Jahre unter einen unglaublichen Druck gekommen von den Behörden. Das war zum Teil auch noch bevor die Kommunisten zur Macht gekommen sind. Und der eine, der Josef Horak, der ist um seine ganze Familie gekommen. Der wurde gezwungen, wieder zu emigrieren. Und das ist eine furchtbare Vorstellung zum Beispiel, dass Leute, die Helden waren, die 1945 zurückgekommen sind mit großer Hoffnung, so wirklich ausgenutzt wurden. Und auch die Frauen von Lidice, die wurden wirklich unter einen riesen Druck gestellt, um in die kommunistische Partei zum Beispiel einzusteigen. Alle Tschechen, die während der kommunistischen Zeit aufgewachsen sind, die kennen diese Frauen, die jedes Jahr mehr oder weniger gezwungen wurden, vorzutreten und über Lidice zu reden. Und es war, als wäre der Feind nicht der Nazismus, sondern der Westen. Und das ist so unglaublich, diese Vorstellung. Noch dazu, wenn man daran denkt, zum Beispiel, dass die ganze Bewegung für das neue Lidice hat in Großbritannien noch im Jahre 1942 angefangen mit der Bewegung Lidice Shall Live. Und noch dazu ist ein Film gedreht worden in Großbritannien, konkret eigentlich in Wales, wo der britische Regisseur Humphrey Jennings versucht hat, das Bewusstsein des Schicksals von Lidice aufzuwecken.
Soweit der Chefredakteur von Radio Prag, David Wong, zu dem neuen Dokumentarfilm über Lidice. Bereits zum 12. Mal findet in der kommenden Woche das Internationale Prager Schriftstellerfestival statt. Auch dieses Jahr kommen weltberühmte Schriftsteller aus der ganzen Welt in der tschechischen Hauptstadt zusammen. Näheres erfahren Sie im folgenden Beitrag von Dagmar Keberlova.
Jedes Jahr gelingt es, namhafte Persönlichkeiten in Prag zusammenzubringen. Heuer ist es zum Beispiel Alain Robgrill aus Frankreich, oder Homero Aridis aus Mexiko, der aktuelle Präsident des Pen-Clubs. Laut Aussage der Vizepräsidentin des Festivals Vlasta Bartnikova kann sich das Prager Festival allerdings nicht nur mit den Schriftstellern rühmen. Das Prager Festival ist einzigartig dadurch, dass man hier zum ersten Mal begonnen hat, live zu senden. Zum ersten Mal verband man Lesungen mit dem Internet und so ist man nicht nur durch das Internet, sondern auch durch weitere Medien in der Welt bekannt geworden. Dieses Jahrgang wurde dem französischen Schriftsteller Jean Genet gewidmet, weshalb dies erklärt Vlasta Bartnikova. Jedes Jahr wird einem Schriftsteller gewidmet, der verstorben ist. Jean Genet ist in der Tschechischen Republik wenig bekannt und wir wollten ihn dem tschechischen Publikum näher bringen. Ein weiterer Grund ist sein sehr aktuelles Theaterstück Der verliebte Häftling, das sich in Palästina abspielt und mit dem wir das Festival eröffnen. Den Organisatoren zufolge fehlt es nicht an Neuigkeiten. Zum Beispiel publiziert die Zeitung Guardian seit einem Monat jeden Tag einen Artikel über das Festival, wodurch es in der ganzen Welt publik gemacht wird. Dieses Jahr werden jedoch weniger User im Internet erwartet als im letzten, wo laut Frau Bartnikova Millionen registriert wurden, was aber dem Stargast aus dem vergangenen Jahr, Salman Rushdie, zu verdanken war. Das Prager Schriftstellerfestival findet vom 21. bis zum 25. April statt.
Damit ist das Tagesecho beendet. Weiter geht es mit dem Team Kaleidoskop und Silja Schultheiß.
Dass Kinder in den grenznahen sächsischen Schulen im Unterricht die Sprache ihrer Nachbarländer, in diesem Fall Polnisch und Tschechisch, lernen, darum hat sich das sächsische Kultusministerium seit Beginn der 90er Jahre in besonderem Maße bemüht. Durch das obligatorische Fach Begegnungssprache sollten die Kinder bereits früh, ab der dritten Klasse, spielerisch für Fremdsprachen sensibilisiert werden und ihre frisch erworbenen Kenntnisse dann in der direkten Begegnung mit den Nachbarn auch sofort ausprobieren können. Um dann später in den weiterführenden Schulen selbstverständlich auch andere Fremdsprachen, insbesondere Englisch, zu lernen. So die Theorie. Die Praxis sah jedoch so aus, dass weit über 90% der Schulen aus den vom Kultusministerium zur Auswahl gestellten 7 Sprachen als Begegnungssprache nicht die Sprache des Nachbarn, sondern Englisch wählten. Das Kultusministerium bemühte sich, hier durch verschiedene Aktionen und Maßnahmen motivierend einzugreifen. Doch jetzt zeichnet sich hier ein Wandel ab und in 2 bis 3 Jahren soll an sämtlichen sächsischen Grundschulen auf Englisch als erste Fremdsprache umgesattelt werden. Über Hintergründe hierzu erfahren Sie mehr in den folgenden Minuten. Am Mikrofon begrüßt Sie Silja Schultheiß.
Wir arbeiten derzeit an neuen Lehrplänen und haben uns entschieden, dann, wenn die neuen Lehrpläne in Kraft gesetzt werden, nicht mehr das Fach Begegnungssprache, sondern Englisch in der Grundschule zu unterrichten. Und zwar mit 2 Stunden in der 3. und 4. Klasse. Wir wollen aber die sogenannten kleinen Sprachen, und dazu gehört auch Tschechisch, weiter erhalten über Arbeitsgemeinschaften.
Soweit Ingrid Katschner, Referatsleiterin Grundschulen im Sächsischen Kultusministerium. Und die Gründe für diesen Wandel? Einer hat hier offenbar eine ganz entscheidende Rolle gespielt.
Der Wunsch der Eltern nach der Sprache Englisch steht hier eigentlich an erster Stelle. Das kann man nicht vom Tisch diskutieren. Das ist einfach so.
Bislang gingen die Bemühungen des Kultusministeriums dahin, die Grundschulen von der Wichtigkeit zu überzeugen, vor allem in den Grenzregionen die Sprache des Nachbarn zu lernen. Dafür wurde, nicht nur unter anderem durch das Begegnungssprachekonzept, die praktische Voraussetzung geschaffen, sondern darüber hinaus auch versucht, die Schulen durch verschiedene Initiativen, wie beispielsweise das Aktionsjahr der Sprachen im Schuljahr 2000 und 2001, zu seiner tatsächlichen Einführung zu ermuntern. Auch Fortbildungen und Arbeitstagungen für künftige Tschechischlehrer wurden vom Kultusministerium angeboten. Wird diese Fremdsprachenkonzeption jetzt einem kompletten Wandel unterzogen? Ingrid Katschner.
Na, komplett würde ich vielleicht nicht sagen. Wir mussten an diesem Punkt, wo neue Lehrpläne erarbeitet werden, uns entscheiden. Wollen wir weiterhin das Konzept Begegnungssprache umsetzen, wo die Schüler in der 5. Klasse neu anfangen? Oder wollen wir ein durchlaufendes Konzept entwickeln, ab der 3. Klasse ein ergebnisorientiertes, zielgerichtetes Fremdsprachenlernen? Und dafür haben wir uns entschieden. Und wenn es jetzt weiterführend ist, dann kann man schlecht mit unterschiedlichen Sprachen kommen. Die weiterführenden Schularten hätten ganz große Probleme, wenn jetzt Kinder mit verschiedenen Fremdsprachvorkenntnissen kommen. Und das soll weitergeführt werden. Das geht dann nur mit einer Sprache.
Was bedeutet die geplante Neuregelung nun für diejenigen wenigen Schulen, die gegenwärtig als Begegnungssprache tatsächlich Tschechisch anbieten? Wird es ihnen nach Einführung des Englischunterrichts gelingen, Tschechisch auf freiwilliger Basis in Form von Arbeitsgemeinschaften fortzuführen und vor allem auch die Schüler dafür zu gewinnen? Steffi Diene, Leiterin der Grundschule Oberrottendorf im Kreis Sächsische Schweiz nahe Sebnitz, 11 Kilometer von der tschechisch-deutschen Grenze entfernt.
Ich sag einmal, das kommt drauf an. Sicherlich wird viel davon abhängen, auch wie die Eltern ihre Kinder motivieren, wie es uns gelingt, die Kinder zu motivieren, weiterhin an einer Arbeitsgemeinschaft dran teilzunehmen.
Wie ist es überhaupt gelungen, Tschechisch in Oberrottendorf salonfähig zu machen, wo doch andere grenznahe Schulen häufig dem Drängen der Eltern nachgeben und gleich mit Englisch beginnen, was von den meisten als nützlicher betrachtet wird?
Ich muss sagen, in jedem Jahr haben die Eltern die Anfrage gestellt, warum ist es in unserer Schule Begegnungssprache, obwohl es ja in benachbarten Schulen auch Begegnungssprache Englisch gibt und bei uns eben gerade Tschechisch. Ich konnte den Eltern das eigentlich, denke ich, recht gut begründen, da ich der Meinung bin, wir leben hier im Grenzgebiet. Viele Eltern nutzen den kleinen Grenzverkehr, um in das benachbarte Land zu gelangen. Das eine Argument und das andere Argument ist, dass die Schüler, wenn sie ab Klasse 5 dann Englisch gelernt haben, nicht benachteiligt gewesen sind. Und die Rückmeldungen auch von den Mittelschulen und Gymnasien an uns so gekommen sind und ich diese natürlich dann so auch den Eltern weitergegeben habe. Und das hat eigentlich dann die Eltern in dem Moment, denke ich, überzeugt oder erstmal beruhigt, sage ich mal so.
Aber dennoch, betont sie weiter.
Die Anfrage ist da gewesen, warum Tschechisch und nicht Englisch? Ja. Englisch ist nun mal eine Weltsprache, Englisch ist nun mal die Computersprache und das ist schon eine ganz wichtige Sprache, denke ich. Und deswegen, je zeitiger, umso besser. Aber ich denke, das andere sollte man dann auch nicht aus dem Auge verlieren. Und ich bin, muss ich sagen, etwas Lokalpatriot und sage, dass es den Kindern ganz gut tut, wenn vom Nachbarland doch einige Dinge kennenlernen, was Sitten und Bräuche sind, was praktisch ganz einfacher Sprachgebrauch ist, weil es ja im Prinzip unsere Nachbarregion ist und die Kinder dazu auch eine Beziehung haben.
Frau Thome, Leiterin der August-Bebel-Grundschule Klingenthal im Vogtlandkreis, die bereits seit Jahren Kontakte zum benachbarten Kraslice auf der tschechischen Seite hat und neben der Begegnungssprache Englisch mit Erfolg Tschechisch auf freiwilliger Basis anbietet, bereits im Kindergarten, macht noch auf ein ganz anderes existenzielles Problem aufmerksam, mit dem ein beträchtlicher Teil der sächsischen Schulen in den letzten Jahren verstärkt zu kämpfen hat.
Also unsere Schule wird ja geschlossen. Ist natürlich schon ein Einschnitt und man kann da nur das Beste hoffen, aber das ist halt immer so. Bei solchen Sachen, was ja nicht in Ordnung ist, also ich finde Schulschließung und Schließung von Kindereinrichtungen, das ist für mich was Unmögliches. Wenn man so ein schönes Gebiet kindereinrichtungsfrei macht, das ist furchtbar, man sollte woanders sparen.
Trotzdem ist Frau Thome optimistisch, dass die an der August-Bebel-Grundschule begonnene Initiative fortgeführt wird und der Tschechischunterricht den Klingenthaler Grundschülern auch künftig erhalten bleibt.
Die AG soll aber weitergeführt werden. Wir haben also die Möglichkeit, auch dann an der anderen Schule das weiterzulernen. Und wir hoffen, dass die Kinder, die das bei uns gemacht haben, dann auch an der anderen Schule das weiterführen, denn das wäre sehr schade, wenn das verloren gehen würde. Und in Anbetracht, sagen wir mal, von einem gemeinsamen Europa, hoffe ich schon, dass die Verbindungen zu Kraslice, wir hatten ja sehr gute Verbindungen, dass die dann fortgesetzt werden.
Liebe Hörerinnen und Hörer, mit diesem Wunsch geht unser heutiges Themenkaleidoskop zu Ende. Für Ihre Aufmerksamkeit bedankt sich Silja Schultheis.
Sie hörten Radio Prag, die Sendung des Tschechischen Rundfunks für das Ausland. Musik
Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysíláme od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz. Dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz, a to v těchto časech. Od 8 hodin 30 minut, od 9.30, 15.30 a také od 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určena také relace od 21 hodin na frekvenci 15 545 kHz.
Posluchači v Severní Americe nás uslyší od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe budeme vysílat od 23 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.